Ja, auch ich grüße euch alle sehr herzlich. Wir hatten uns verständigt auf den Luthertext aus dem ersten Petrusbrief, dritten Kapitel von Vers 8 bis 17. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet und wisset, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbet. Denn wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Er wende sich vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht aber des Herrn steht wider die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, so ihr dem Guten nachkommt? Und ob ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch vor ihrem Trotzen nicht, erschrecket aber auch nicht. Heiligt aber Gott den Herrn in euren Herzen. Seid allesamt bereit zur Verantwortung, jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist. Und das ist mit Sanftmütigkeit und Frucht, und ihr habt ein gutes Gewissen, auf das die so von euch öfter reden als von Übeltätern zu Schanden werden, dass sie geschmäht haben euren guten Wandel in Christo. Denn es ist besser, so es Gottes Wille ist, dass ihr von Wohltat wegen leidet, als von Übel wegen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe von Gott dem Vater und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit uns allen. Amen. Man muss sich immer wieder wundern, wie also das Wort Gottes ineinander greift. Da haben wir die Briefe, die der Apostel Paulus geschrieben hat, auch mit einer ähnlichen Blickrichtung, wie wir sie hier sehen. Und wir haben den Apostel Petrus, der in einer ganz besonderen Situation einer Gemeinde, die unter Bedrängnis ist, sich an diese Gemeinde wendet, um ihr dieser Familie, wie Gerlinde das eben so schön gesagt hat, ein paar familiäre Hinweise zu geben, die gut sind in diesem familiären Miteinander und in dem Leben in der Welt. Und dabei wird eines ganz deutlich, dass dieser eigentlich doch so aufbrausende Charakter, wie wir schon aus den Evangelien den Petrus kennen, sich gewandelt hat unter dieser Wirkung des Geistes Gottes zu jemand, der Liebe, Sanftmut, Vergebung, Nachsicht, Frieden, Freundschaft, Mildtätigkeit und Zuwendung in den Mittelpunkt einer solchen Botschaft stellt. Passt eigentlich gar nicht zu seinem Charakter. Passt auch nicht zu meinem und deinem Charakter. Ich sag das mal ganz frech so heraus. Wir sind nicht so gestrickt. Wir sind eigentlich anders gestrickt. Zunächst einmal sehen wir uns selber und sehen unsere Wichtigkeit, unsere Bedeutung, und es ist ganz wichtig, mit welcher Wertschätzung wir denn beachtet werden. Man kann das schon bei kleinen Kindern sehen. Die sind ja ganz früh dabei mit Mama und Papa, vielleicht sogar mit Oma und Opa. Aber es geht ganz, ganz rasch. Meins. Und das ist dann auch so gemeint. Und wehe dem Meins wird weggenommen. Ich meine nicht die Stadt. Es ist dann ganz schlimm und das Geschrei oft riesengroß, wenn meins nicht mehr voll zur Verfügung ist. Und mit dieser Urprägung sind wir unterwegs. Und darum auch immer diese Gefahr, dass der Brummkreisel unseres Lebens sich so um uns selber dreht. Ich bleibe heute bei Spielzeugen, wie ihr merkt. Ihr kennt vielleicht noch den Brummkreisel. Und dieser macht ganz deutlich, immer auf dem Mittelpunkt muss der stehen, da kreist alles drum. Und wenn das so einen Schubs kriegt, dann geht der aus der Richtung und alles ist dann auch wieder dahin. Es ist eine große Gefahr, dass wir uns wie ein Brummkreisel bewegen. Dann passen natürlich auch die anderen, die uns dabei hindern wollen, nicht so in das Bild, das wir von uns selber haben, das wir von uns selber zeichnen und auch nach außen darstellen wollen. Dazu will ich euch auch eine Geschichte erzählen. Sie stammt aus der jüdischen Weisheit. Ich kippe hier gleich noch Wasser um. Das ist natürlich nicht das, was ich damit meine, sondern ich meine damit die Weisheit eines jüdischen Rebbe, der seinem Koch sagte: Geh bitte auf den Markt und kaufe ein. Und jetzt mach das mal ganz anders, als du das sonst immer üblicherweise tun solltest. Du kaufst für dieses Mal das schlechteste Stück Fleisch, das du auf dem Markt findest. Er kam nach Hause und bereitete das Mahl und das schmeckte eigentlich sehr gut. Nun fragte der Rebbe mit seiner Familie: Was ist das denn bloß für Fleisch? Erwartet hatten wir irgendwas, also was man vor lauter Kauen und Zähheit nicht runterbringen kann. oder dessen Geruch so widerlich ist, dass man es nicht gebrauchen kann. Und da sagte er, ja, ich habe Rinderzunge gekauft. Diejenigen, die sich damit auskennen, das sind vielleicht nicht allzu viele, wissen, dass man von Rinderzunge ein sehr hervorragendes bereiten kann. Aber so war das. Es war Rinderzunge. Und für die andere Woche schickte er seinen Koch aus und sagte, jetzt kaufst du das beste Stück, das es in dieser Woche auf dem Markt zu finden und zu kaufen gibt, und der Preis spielt keine Rolle. Das Mahl wurde bereitet und es schmeckte genauso. Was ist das denn jetzt? Was hast du denn diesmal eingekauft? Ich will ja nicht klagen, aber es ist... Ja, sagt er, ich habe wieder Rinderzunge gekauft. Ja, dem Rebbe wurde es deutlich. Die Zunge ist ein Organ, nur sehr schwer zu beherrschen. Es kann sehr Böses anzetteln. Es kann Menschen auseinanderbringen, dass sie kein Wort mehr miteinander wechseln oder dass sie sich spinnefeind sind, dass Dinge auseinandergehen, bis dahin, dass Ehen auseinandergehen, selbst Kriege sind durch Worte entstanden, auch ganz handfeste. Und es ist durch die Zunge so unendlich viel Leid entstanden, sodass dieser Text eine tiefe, tiefe Wahrheit enthält, dass das Leben unendlich dunkel sein kann durch die Art und Weise, wie gesprochen wird. Auch wenn man es gar nicht merkt, darum will ich mich dabei etwas aufhalten, ist all das, was wir sagen über andere Menschen, seien es Familienmitglieder oder gemeindliche Schwestern und Brüder oder aber Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde oder weniger gute Freunde, Leute, die man gar nicht so gerne sieht. Wie reden wir über die Menschen? Könnten die dabei stehen und das hören? Würden wir es dann auch so sagen, wenn sie es unmittelbar mitbekämen, wie wir über sie nicht nur denken, sondern das sogar weitergeben? Das ist eine der Dinge, die uns bewegen sollten, weil sie bewegen eben nicht nur unsere Gedanken, sondern auch das Miteinander. Und darum sagt dieser Text, dass es Frieden und gute Tage gibt, wenn es andersrum geht. Luther hat das mal in seinem Katechismus so ausgedrückt: Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Da bin ich wieder beim Luthertext. Also von den anderen das Gute zu sagen und das, was nicht gut ist, auch nicht noch ein drauf zu geben, sondern auch das Bessere, das andere zu sehen und zu äußern. Wie viel Miteinander könnte geschehen, wenn so miteinander gesprochen würde? Stellen wir uns einmal vor, Gott würde über uns so sprechen, wie wir häufig über andere. Er hätte allen Grund dazu. Er kennt uns durch und durch und unsere Sünde ganz und gar. Er hätte allen Grund, uns in Grund und Boden zu bewerten. Da bliebe nichts mehr über. Wie viel mehr sollten wir als Menschen, die Liebe und Gnade des gekreuzigten Herrn, der uns durch sein Blut erkauft hat, diejenigen sein, wie steht es hier, allesamt gleichgesinnt, auf eines ausgerichtet, mitleidig zu sein. Manche wollen das ja gar nicht. Es scheint ja manchmal sogar fast ein Schimpfwort zu sein, Mitleid. Oh, dass mir ja keiner mit mir Mitleid hat. Und doch ist es so wichtig, mitleiden zu können. Wie viel Leid gibt es in den Familien? Sie sind die angegriffenste Organisation unserer Zeit. Es gibt keine Institution, die stärkerem Angriff ausgesetzt ist, nach meiner festen Überzeugung im Moment, wie die Familie. Darum auch die ganze Querbewegung. Darum haben wir auf dem Kirchentag eine Predigt, wo man sagt, Gott ist quer. Da ist jemand quer im Kopf, weil er noch nicht begriffen hat, wo es gerade sein kann. Und man kann nur darum bitten, dass diese Querheit aufgelöst wird. Weil dies Ganze dient dazu, einschließlich der neuen Flagge an allen Stellen, bunt und quer, nicht mehr Familie, nicht mehr Frau und Mann, sondern alles und man weiß gar nicht wie viel, aber schon gar nicht die Schöpfungsordnung Gottes. Und warum? Weil daraus Leben und die erste tiefe Gemeinschaft miteinander erwächst. Im Übrigen, dies ist nicht die Regenbogenfahne. Sie hat nicht 7 Farben wie der Regenbogen, den Gott in die Wolken gesetzt hat als Zeichen des Friedens, sondern sie hat 6 Farben. Es ist auf den Kopf gestellt, aus meiner Sicht ein ganz dunkles Symbol, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Ein ganz dunkles Symbol. Darum auch gegen jegliche Form der Unterstützung von Familie, darum Ehe für alle, ohne die wirkliche Bedeutung von Ehe nach vorne zu stellen, darum auch das Zusammenleben in jeglicher, wie auch immer gestalteten Form. Darum diese Art und Weise dieses deutlichen Angriffes Und darum muss auch hier dieses gelten, dass wir uns hier um dieses Elend mitleidig kümmern. Es ist ganz wichtig, hier diese Art der brüderlichen, barmherzigen und freundlichen Zusammenhalt zu leben und darzustellen. Die Gemeinde hat auch da einen großen, großen Auftrag zum Darstellen dieser Lebensart. Und nicht so zu sprechen, dass man jetzt Böses mit Bösem gleichziehen will, also mit dem Schimpfen des Besserwissens, sondern mit dem Angebot der Schöpfungsliebe Gottes, die jedem gilt und die auch gerade den Kindern gilt. Der nächste Punkt des großen Angriffes unserer Zeit. Da wird nicht dieser Zusammenhalt des Friedens gelehrt, sondern da wird gelehrt, sich auszuleben und das Ich in den Mittelpunkt zu stellen. Auch da ist gerade gefordert, dass diese Art des Wir und des Miteinanders, des Geliebtseins, davor kommt, dass die Eigenliebe den Mittelpunkt stellt. Denn eines ist ganz klar, die Eigenliebe bleibt bei sich selber hängen. Das müssen wir immer wissen. Eigenliebe bleibt bei sich selber hängen. Wenn ich geliebt werde, werde ich aufgehoben? Bin ich aufgehoben? Bin ich gewertschätzt? Habe ich Barmherzigkeit und kann auf Mitleid hoffen? Auf Gastfreundschaft, auf ein Miteinander und darauf, dass mir auch verziehen wird. Denn Liebe kann verzeihen. Liebe kann der Sünde vieles zudecken. Auch das ist hier damit gemeint. Darum die Zunge zu gebrauchen, an der richtigen Stelle einzusetzen. So wie das heute schon deutlich geworden ist, bei den Liedern, die wir gesungen haben, den Texten, die wir gehört haben und vielleicht auch den Worten, die wir miteinander ausgetauscht haben. Wir haben es zu tun mit demjenigen, der Friede gemacht hat, mit dem gefallenen Menschen, mit dem, der den guten Bund mit Gott aufgekündigt hat. Darum hat auch nur er, der lebendige Gott, das Recht, aber auch die Autorität, zu sagen, suchet den Frieden und jaget ihm hinterher. Die meisten von euch werden wissen, woher dieses Wort kommt. Als der David eigentlich den Saul in der Hand hatte und er wusste, Saul würde ihm den gar ausmachen, er hat es nicht getan, seinen Widersacher umzubringen. Wenn es heißt, den Frieden suchen, dann ist das ja schon was, Das ist eine ganz tolle Aufforderung. Wenn ich was suche, ich werde immer ganz kribbelig. Ihr könnt mal meine Frau, die sitzt da, fragen, was ich kribbelig werde, wenn ich was nicht finde. Ich kann das ganz schlecht ertragen. Wir sollen den Frieden suchen, so als hätten wir 100 Euro verklüngelt oder noch viel mehr. Wir sollen da hinterher sein. Und hier gibt es keine Einschränkung. Egal mit wem, suchen. Das Miteinander suchen. Aber nicht nur das. Hinterherjagen. Haben wir schon mal einen Jäger gesehen, wie die also, wer so richtig den Jachteifer, diese Jachtleidenschaft hat. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Die sind ja nicht zu halten. Also eine Spur aufzunehmen oder anzusitzen und zu gucken, dass sie also alles tun, um also das zu erlegen, was sie sich vorgenommen haben. Also dahinterherjagen gibt alles. Und so dahinterher zu sein, den Frieden zu suchen, ist das, was hier gemeint ist. Ich kann das gar nicht radikal genug sagen. Und auch hier spreche ich es zunächst rein in die Familien, als in die erste Zelle, die Gott gesetzt hat. Den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Spreche es hinein in die Gemeinde. Wie viele Gemeinden sind auseinandergegangen, haben den Leib Jesu auseinandergerissen, obwohl es nicht um fundamentale Inhalte ging, um die Kernbereiche des Evangeliums. Da ist mir das sehr wohl bewusst. Aber wo an anderen Stellen man sich getrennt hat, weil man die eigene Überzeugung so hoch gehängt hat, dass man mit der Schwester und dem Bruder gar nicht mehr konnte. Und wir werden es in der Ewigkeit bei jeder und bei jedem, der dies Ziel erreicht, staunend erleben, wen wir dort alles wiedersehen. Und das gar nicht für möglich gehalten hätten. Und haben uns vorher völlig davon abgetan. Es gilt auch in den menschlichen Bezügen des Miteinanderarbeitens, des Miteinanderwohnens, des Miteinanderlebens. All diese Dinge gehören unter dieses Dach des Friedens. Wo sind die Jüngerinnen und Jünger Jesu, die als Friedensstifter in der Welt bekannt sind? Dag Hammarskjöld war einer. Das war ein Leiter der UNO, Generalsekretär, der wirklich seinen Glauben gelebt hat und Völker zueinander gebracht hat. Wie ist das hier mit dem Völker zueinander bringen? Ich kann das in Teilen, bleibt mir der Atem stehen, wenn ich heute merke, dass es einigen ganz egal ist, je mehr Russen umkommen, desto besser, wenn es nur nicht die Ukrainer sind. Sowas geht nicht. Da erlebte ich, wo es um diesen Gedenkfriedhof in Schloss Holte-Stuckenbrook ging, dass mir erklärt werden sollte, dort lägen mehr Ukrainer als Russen. Da bin ich ganz mächtig dagegen aufgetreten. Da liegen Personen aus allen Ländern der Russischen Föderation, der russischen der UdSSR, muss man damals sagen. Alle, das ist aber egal. Wir sind keine Rassisten, die die auseinandernehmen, sondern alle. Und auch hier diese Art und Weise der Mitnahme in Freund und Feind, sie hat mich sehr bewegt. Anstatt die Hände zu falten und gen Himmel zu heben, um für den Frieden zu beten. Und dafür, dass nicht nur in diesem schrecklichen Krieg, sondern an so vielen Stellen der Welt Frieden sein möge und auch nicht der Hunger und all dieses Elend, das wir in dieser Zeit sehen, da ist. Daran müssten Christen erkennbar sein. Und wenn sie so erkennbar sind, dann wird man sie auch fragen. Das steht ja in diesem Text. Man wird sie fragen und dann sollen sie was sagen. Fragen uns Leute, was glaubst du eigentlich? Warum tust du das? Warum bist du so? Wäre ja mal eine tolle Sache. Und dann sollen wir die Zunge gebrauchen. Dann ist sie ganz wichtig, dann ist sie ganz wertvoll, dann ist sie lebensspendend. Lebensspendend bis in Ewigkeit in ihrer Wirkung. Die Zunge ist so wichtig, sie ist so entscheidend, sie ist so heilig. Heiliger kann sie gar nicht sein, als wenn sie dieses dann so weitersagt. Und auch wenn sie vorher dieses, was da steht, Afterin, also schändlich von euch reden, oder dieses dann auch, dass man ganz einfach dies Trotzen, also dieses gegen die Frommen zu arbeiten, da sich gar nicht davon beeindrucken zu lassen, sondern die anderen merken, das ist nicht das, was uns bewegt, sondern bewegt sind wir von dem Frieden, den wir durch Jesus gefunden haben. Ja, und auch das Leid wird dazugehören. Und auch das muss ich jetzt zum Ende der Botschaft sagen. Wir sind in einer Zeit, die sich schon immer stärker entchristlicht. Und bei manchen Dingen wird Leid kommen und kommen können. Auch heute schon wird man hier und da in die Ecke gestellt, wenn man sich zu fromm zu erkennen gibt. Und doch sagt dieser Text, das ist viel besser, als wenn man sich schämen müsste für ein nicht gutes Verhalten. Nein, wir brauchen uns nicht schämen. Wir brauchen uns vor allen Dingen unseres Herrn nicht zu schämen, sondern er ist der Einzige, der Recht behalten wird. Und darum, für so etwas zu leiden, ist etwas, wofür die Gemeinde immer wieder Dank und Segen erfahren hat. Und leidende Gemeinde ist häufig eine sehr gesegnete und wachsende Gemeinde gewesen. Und der Friede von Gott, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, wir möchten dich anbeten als den großen Friedensfürsten. Und wir möchten dich von Herzen bitten, dass dein Friede unser Herz regiert. Und dass du darin der Mittelpunkt bist. und dass die Liebe zu dir und die Liebe, die du uns zugewandt hast, uns zu Liebenden macht, die dich lieb haben, aber auch alle die Menschen, die du uns in den Weg stellst. Da lass uns Botschafter deiner Friedensliebe sein. Lass und erbarme dich der Familien, erbarme dich der Gemeinden, insbesondere auch der verfolgten Gemeinde. Hilf und erbarme dich über Arbeitswelt und Auseinandersetzungen, aber ganz besonders auch über die Kriege in der Welt. Wir denken an den schrecklichen Krieg in der Ukraine und in Russland. Wir bitten dich um Bewahrung und Gnade und lass doch bald die Waffen schweigen. Erbarme du dich über dieses Elend, auch den Hunger und die Not in der Welt, auch in vielen, vielen anderen Stellen, wo es so viel Not gibt. Da sei du der Friedensbringer. Segne und behüte uns, dass wir dazu einen Beitrag leisten und nicht im Wege stehen. Vergib uns, wo wir gefehlt haben und schenke uns Kraft, dir in Frieden nachzujagen. Amen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden, jetzt und alle Zeit. Amen. Amen. Amen.